Herzlich willkommen zum Gottesdienst am heutigen Ostermontag hier bei uns in Stahnsdorf. Der Wochenspruch aus dem ersten Kapitel der Offenbarung des Johannes begleitet uns in die Woche. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Gemeindekirchenrat dankt herzlich für Spenden und Kollekten des letzten Gottesdienstes in Höhe von 147,60 Euro. Heute sammeln wir für die besonderen Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland, also EKD, und für unsere eigene soziale Arbeit. Der aktuelle Gemeindebrief ist online verfügbar und wird vermutlich ab nächste Woche verteilt zum Gemeindebrief. Das ist jetzt die zweite Online-Fassung, die da ist. In der ersten war nämlich ein Fehlerteufel, der sich eingeschlichen hat. Wenn ihr und wenn Sie im gedruckten Gemeindebrief an einem normalen Sonntag, ich glaube, es ist der Sonntag Kantate, Gottesdienstzeit 19 Uhr seht, ist das falsch. Wir treffen uns weiterhin um 10 Uhr, das ist ein Übertragungsfehler. Digital ist es aktualisiert. Wer da also nochmal die aktuelle Fassung haben möchte, der möge sich den Brief nochmal runterladen. Wir suchen weiterhin Gemeindebriefzusteller für die Route Distel, Mohren, Ritterfalter Weg, Karolinenstraße und am Weiher. Wer also da Lust und Laune hat, Gemeindebrief zu verteilen und wie sagt Peter Edert, der heute Geburtstag hat, immer so ein schönes Ding, wer ein bisschen mal alle zwei Monate mal eine Stunde an die frische Luft möchte, der könnte da den Gemeindebrief verteilen. Am Mittwoch ist wie gewohnt Andacht um 19 Uhr. Und am nächsten Sonntag, dem Sonntag quasi Modo Deniti, feiern wir Gottesdienst mit Abo Schönbohm. Und der wird dann mit Sicherheit auch was Schönes vorbereiten. Kirchkaffee feiern wir nach Bedarf. Ist jemand da, der Kirchenkaffee konsumieren wollen würde im Anschluss? Alle schwenkeln nach links und rechts die Köpfe und nicht nach oben und unten. Also eher wahrscheinlich nicht, aber sollte sich doch spontan Bedarf ergeben, dann bitte hier an Familie Heilig wenden, die haben vorhin schon gesagt, sie würden die Kaffeekanne sonst aktivieren. Wenn sonst nichts von euch ist, dann einen gesegneten Gruß in die Bankreihen zu Beginn des Gottesdienstes und für diejenigen, die nicht regelmäßig hier sind, vorne im Gesangbuch ist ein Heftchen drin, so ein kleines weißes, da ist der Ablauf drin für den Gottesdienst. Wenn Sie das nicht vorfinden, dann einfach ein neues Gesangbuch nehmen. Wahrscheinlich finden Sie eins, wo einer drin ist. Einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Lasst uns gemeinsam den Psalm, den Sie unter der Nummer 97 im blauen Heftchen finden. Das ist die große, dicke Nummer, die oben steht, im Wechsel beten. Ich lese das Ausgerückte und Sie und ihr das Eingerückte. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
Tut mir auf den Tode der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Lasst uns unseren Gott anbeten. Ehre sei Gott in der Höhe mit euch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast Jesus von den Toten auferweckt und ihn zum Herrn gemacht über Lebende und Tote. Erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und Freude, dass unser Leben zu einem Zeugnis werde für das Geschenk des Lebens, das uns zuteil wird, durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.
Die Epistel des heutigen Ostermontags steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Das sage ich, liebe Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird und die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Halleluja. Das Evangelium des heutigen Tages steht bei Lukas im 24. Kapitel. Zwei von den Jüngern gingen am selben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Lass uns nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, im Glaubensbekenntnis haben wir es gerade wieder in der bekannten Formel gesagt. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und auch in der katholischen Messe sowie im evangelischen Gottesdiensten gibt es das sogenannte Christuslob, das liturgisch zwischen Einsetzungsworten und Vater Unser steht. Dort heißt es: Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Und die Gemeinde antwortet dann: Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das sind ja gewichtige Bekenntnisse, die wir da immer ablegen. Aber mich hat das doch mit der Frage zurückgelassen: Was glauben wir eigentlich? Und was hat die Auferstehung Christi eigentlich mit uns zu tun? Ich habe die Predigt geschrieben, als gerade noch so der Restrauch des Osterfeuers hier durch Stahnsdorf zog. Und ich mir dachte, was für eine Antwort würden wir geben, wenn wir am Osterfeuer stehen und jemand, der uns als ein Kirchenmitglied, aktives Kirchenmitglied kennt, spirituell angeregt durch Rauch und Feuer, zu fragen: Was glaubst du eigentlich? Glaubst du eigentlich an die Auferstehung? Und wenn ja, wie stellst du dir das eigentlich vor? Was wäre dann deine Antwort auf diese Frage am Osterfeuer? Ich fand die Frage zusätzlich spannend, weil ich in der Zeitschrift Chrismon dann las zum Thema Glaube, dass man festgestellt hat oder erfragt hat, dass ungefähr 40% der sich Christen nennenden Menschen gar nicht so richtig an Gott glauben. Oder sich zumindest extrem unsicher sind in dem, an was sie da zu glauben. Als Folge dessen, heißt es dann weiter, gibt es immer wieder Suchende, die sich dann auf Kirche hin zubewegen, auf Gemeinde hin zubewegen, dort Antworten auf ihr Leben suchen und nicht selten ratlose Gesichter sehen. Zweifel gehören mit Sicherheit als fester Bestandteil zu unserem Glaubensleben dazu. Jeder von uns durchläuft diese Phasen und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass mir das regelmäßig so geht. Doch was sagt das über die Verfasstheit der Kirche, wenn, wollen wir diesem Befund glauben, größere Teile gar nicht so wissen, was sie eigentlich glauben? Kein Bild vor Augen haben, wenn sie nach zentralen Glaubensinhalten gefragt werden. In einer anderen Umfrage, die 2022 durchgeführt wurde, gab es Erkenntnisse zum Thema Leben nach dem Tod. Da hat man Antworten vorgegeben und die Zeitung Chrismon, die titelte: Und danach? Eine Mehrheit glaubt, es geht weiter. Irgendwie. Immerhin, dachte ich mir. 36% der Menschen, die da befragt wurden, repräsentativ, sagten: Der Mensch lebt nur in der Erinnerung anderer Menschen weiter. 20% sagten: Der Körper stirbt, die Seele entweicht und lebt in einer Art himmlischen Zustand weiter. 14% sagen: Der Mensch ist tot und irgendwann weiß niemand mehr, wer er wirklich war. Diese Antwort war interessanterweise bei den über 60-Jährigen besonders weit verbreitet. 11% sagen: Körper und Seele gehen in den Kreislauf der Natur ein und leben in ihr weiter. 9% sagen: Der Mensch stirbt und wird zum Gottesgericht von den Toten wieder zu neuem Leben aufgeweckt. 4% haben sich gar nicht wiedergefunden in den Antworten. Und 2% sagen: Der Tod sei ein Schlaf, aus dem der Mensch am jüngsten Gericht erwacht oder am jüngsten Tag erwacht. Habt ihr euch wiedergefunden in diesen vorgegebenen Aussagen? Hättet ihr gewusst, wo ihr das Kreuz machen solltet, wenn es darum ging, ich stimme dieser, wie das ja immer ist, ich stimme dieser Aussage ganz stark zu oder gar nicht? Ich finde das interessant, was Menschen antworten, wenn sie gefragt werden auf diese zentrale Frage. Was sind eure Glaubenssätze, wenn es darum geht, über Verstorbene und deren Ort nachzudenken? Und ist es wirklich so schwer, eine Antwort darauf zu geben? Also jetzt nicht so als Mensch, der mit Kirche nichts zu tun hat. Irgendjemand, den wir hier im säkularisierten Ostdeutschland befragen auf der Straße und sagen, wie stehst du eigentlich zum Leben nach dem Tod? Da erwarte ich jetzt nicht viel. Da fehlt ja quasi die Sozialisierung in diesem Kontext. Aber so einen echten Kirchenmenschen würde ich jetzt fragen. Und ich lese den Predigttext nochmal, den wir schon als Epistel gerade gehört haben. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Habt ihr es gemerkt, auch dieser Text spricht von dem Geheimnis des Glaubens. Und für mich hat der Text, der ja so ganz viele schwierige Worte am frühen Ostermontagmorgen in sich hat, vier zentrale Punkte. Das eine ist, so wie wir jetzt hier sind, können wir nicht auferstehen. Weder als vermoderter Leichnam im Grab, noch als lebendige Menschen, so wie wir hier jetzt heute Morgen im Gottesdienst sitzen. Auferstehung ist auch kein schleichender Prozess, so wie jetzt unsere Gärten oder wer keinen Garten hat, wenn man rausguckt, sieht man es auch ohne Garten, ja, dieser schleichende Prozess, es wird langsam grün, sondern das geschieht explosiv am Tag der Wiederkunft des Herrn. Und dazu ist auch keine vorherige Apokalypse mit Aussterben der Menschheit und Atomtod und sonst was erforderlich, sondern Paulus macht das ja sehr eindrücklich deutlich, das wird uns, wie uns, die da schon gelebt haben, auch die Wende mehr oder weniger in vollem Lebenslauf in unseren Biografien erwischen. Und ob das dann so schlimm ist, hören wir später, aber so ist ja die Erwartungshaltung, die wir haben. Und ganz interessant ist ja der Körperbezug, der da immer vorkommt. Also es wird ja ganz viel über den Leib gesprochen. Es wird ja ganz viel in diesem Text eigentlich über den Leib gesprochen, über den Unverweslichen und den Verweslichen. Also das sind die vier Punkte, die ich zusammengefasst und hoffentlich etwas verständlicher als das, was wir jetzt zweimal gelesen, gehört haben, dem Text entnommen habe. Das biblische Zeugnis weist also weit über Seele und Geist hinaus und ist auch ziemlich konkret, finde ich. In Gottes Heilsplan gilt es nämlich, die menschliche Schöpfung in seiner vollständigen Gestalt zurückzugewinnen. Es geht eben nicht nur um Geist und Seele, sondern es geht in der neuen Erde und unter dem neuen Himmel darum, dass Körper, Geist und Seele vereint sind. Gemeinsam. Dieser Text macht sehr eindrücklich deutlich, wie der allmächtige Tod überwunden sein wird. Denn Geist und Seele, die kann Jesus durch Taufe und Glauben der Menschen bereits im Hier und Jetzt der irdischen Welt gewinnen. Mal mehr, mal weniger, aber er kann das. Taufe und Glaube sind im bildlich übertragenen Sinne der Same, der in uns angelegt wird für den neuen Leib. Doch erst die endgültige Auferstehung nach der Wiederkunft unseres Herrn bringt uns in einen neuen Leib, der ganz im Geiste Gottes gestaltet sein wird, wie ich das gelesen habe, fand ich auch ein schönes Wort. Ganz im Geiste Gottes gestaltet sein wird. Unser irdischer Leib setzt in all seiner Fleischlichkeit, Zerbrechlichkeit dem endgültigen Leib doch zu viel Widerstand und Grenzen entgegen. Mir ist da, und der Vergleich hinkt, das weiß ich, aber trotzdem, mir fiel dabei der Schmetterling ein. Der ist in so einem hässlichen, gut getarnten, sonst würde er kein Schmetterling werden, wenn er besser aussehen würde, Kokon irgendwo im Garten. Und mehr oder weniger auf einmal entschlüpft diesem Kokon ein wunderschöner Falter. Niemand würde damit rechnen, dass diesem Zapfen, der da hängt, auf einmal dieses Leben, dieses leichte, fliegende, umherschwebende Leben voller Farbe entspringt. Völlig veränderter Leib. Nachdem also Jesus Christus durch Taufe und Glaube Geist und Seele der Menschen bereits auf seine Seite zieht, zerrt der Tod uns, und das merken wir ja immer wieder in unseren Lebenswegen, zerrt der Tod trotz alledem am Leib. Wen holt er sich irgendwann? Das ist uns. Wenn wir nicht vorher schon von der Niederkunft des Herrn überrascht werden, dann geht es uns anders. Aber sollte das nicht der Fall sein, wird auch der Tod an unserem Leib zerren. Und irgendwann werden wir irgendwo irgendwie bestattet sein. Doch wenn unser Herr auf dieser Erde zurückkommt, dann entreißt er dem Tod den Leib und endgültig die Herrschaft darüber und vereint damit Leib, Geist und Seele aufs Neue. Welche Bedeutung hat nun Christi Sühnetod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tage schon heute für uns? Da ist zum einen das diesseitige, die relevante Frage der Sündenvergebung. Und dann die eher jenseitige Frage der Nachfolge Christi über den Tod hinaus und in ein gemeinsames neues Leben mit ihm hinein. Und schon im Diesseits, also jetzt und hier, greift das Bild des machtlos gewordenen Stachels der Sünde. Der Stachel, der treibt und sticht, heißt es. Denn wo das Gesetz gilt, da hat die Sünde Macht, weil das Gesetz diese erst entlarvt und die Menschen mit dem Stachel, da wird eben nicht nur der Stachel des Skorpions gemeint, den man damit gerne assoziiert, sondern auch so ein Stachel, den den Viehhirten haben, wo vorne so ein Metallspieß dran ist und wo man die Viecher mit pieken kann, damit die dann auch das machen, was der Viehhirte will, immer wieder vor sich hertreibt. Das Gesetz ist da und es entlarvt die Sünde. Und das macht die Sünde mächtig, weil sie sichtbar ist. Und der Stachel injiziert aber auch das Gift der Sünde, wenn Verbotenes reizvoll lockt und in den Bann zieht. Wir haben das gestern, haben wir uns in der Familie unterhalten, was so Werbung alles ausmacht und was man kauft, was für ein Blödsinn man kauft und isst, nur weil das beworben wird. Und das ist jetzt vielleicht die harmlose Variante, da ärgert sich nur der Hausarzt drüber. Aber all die anderen Dinge, die angeboten werden, was uns in den Bann zieht, Selbstsucht, Spielsucht, Respektlosigkeit vor der Partnerschaft anderer Menschen, Gewinnsucht, Sucht nach Ruhm und Anerkennung und all diese Übersexualisierung der Welt, die wir heute wahrnehmen. Schaut euch um und seht, wie der Stachel der Sünde in unserer Gesellschaft wütet. Lebensziel, Ich und Maximierung. Anhäufung von allem Möglichen und am Ende die traurige Erkenntnis, dass auch heute trotzdem das letzte Hemd keine Taschen hat. Und tatsächlich die Anerkennung, die man sich erarbeitet hat, erackert hat, irgendwann verblasst. Sei es, dass irgendwann 50, 100 Jahre später jemand auf die Idee kommt, dass man nicht nur so ein Wunderknabe oder so ein Wundermädchen war, sondern auch Schattenseiten hatte. Und dann wird das Denkmal ganz schnell abgeschlagen und das Straßenschild wird übermalt, da kommt was Neues hin, das können wir in Berlin gerade alles beobachten. So kann man stürzen mit seinem Namen. Auch wenn man Gutes gemacht hat, irgendeiner findet was Schlechtes und der Name ist weg. Und da hat man auch Glück, wenn man berühmt war. Ansonsten ist man relativ schnell verblasst. Deswegen wahrscheinlich auch die hohen Prozentwerte bei eingangs genannter Befragung, irgendwann weiß niemand mehr, wer ich bin. Weil in einer Gesellschaft, wo das Ich so unwahrscheinlich wichtig ist, stellt man sich natürlich die Frage, was bleibt denn vom Ich, wenn ich nicht mehr da bin? Immer weniger. Das stimmt aus irdischer Perspektive, jedoch nicht aus der Perspektive Gottes. Denn Gott weiß immer, wer ich bin und wer ich sein werde und wer ich war, einfach deshalb, weil er mich geschaffen hat und dich. Da weißt du genau, wer wir sind. Martin Luther schreibt, Jesu Auferstehung wäre nichts, wenn wir dem nicht nachfolgten, um dessen Willen sie geschehen ist. Und das ist am Ende für uns der logische Schritt dieses Weltereignisses, die vollständige Nachfolge. Nicht nur im Hier und Jetzt versuchen, Jesus nachzufolgen, sondern all die Auferstehung und all der Tod und all das Besiegen des Todes machte keinen Sinn, wenn es für uns keine Bedeutung gäbe. Ja, durch Jesus Christus sind wir ganz eng verwoben mit Jesus Tod. Und dort über dem Taufbecken, da steht Jesus Christus, dessen Tod wir verkündigen und dessen Auferstehung wir preisen. Dort steht der, der uns in allen Dingen vorausgegangen ist und von dem wir bei Johannes lesen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Zur Praxis. In meiner Familie herrscht die Vorstellung vor, dass die Verstorbenen sich im Himmel, also in meiner Familie, bei meiner Frau kann das anders sein, weiß ich nicht, aber in meiner Familie herrscht die Vorstellung vor, dass die Verstorbenen sich im Himmel wiedersehen. Und mein lieber Opa, den ich sehr lieb gehabt habe, der ist mit 91 gestorben und mit Mitte 80 waren die meisten seiner Lebenswegbegleiter tot. Viele hat er schon im Krieg gelassen, aber die meisten der Menschen, mit denen er sein Leben verbracht hat, waren tot. Und ich weiß noch, wie meine Mutter sagte, guck mal, jetzt freuen die sich, jetzt klirren die Sektgläser wieder im Himmel, jetzt sind die alle wieder zusammen. Natürlich gefällt mir das Bild in großer Liebe für meine Großeltern, dass all die Fröhlichkeit und Geselligkeit ihres irdischen Lebens im Himmel eine Fortsetzung finden. Und ich will das für mich gerne glauben, weil es natürlich ein schöner Gedanke ist. Und all die anderen, die vielleicht sagen, ist die Krankheit überwunden, ein Streit der Familie ist gut geworden, sonst was, das ist ein schöner Gedanke. Aber die Auseinandersetzung mit unserem Predigttext macht mir auch klar, dass das nach der Auferstehung aller Toten anders sein wird. Das biblische Zeugnis ist hier auch eindeutig, wenn wir den Berichten über den Prototypen der Auferstehung, so habe ich das so schön gelesen, Jesus ist ja der Prototyp der Auferstehung, wenn wir dem folgen wollen. Und das Interessante ist, ihr habt das gerade im Evangelium gehört, den Auferstandenen hat ja niemand erkannt. Also jetzt stellt euch mal vor, wir sehen uns jetzt hier alle, wir kennen uns alle und in 3 Tagen sehen wir uns wieder und jetzt nehmen wir mal davon aus, 3 Tage rumliegen in so einem kühlen Weinkeller, temperierten Raum, das verändert uns nicht völlig. Also wir sehen uns in 3 Tagen wieder und wir erkennen uns nicht. Also das ist ja interessant, dass wir feststellen, dass niemand den Auferstandenen auf Anhieb erkennt. Maria Magdalena, wie es im Johannesevangelium steht, die ihn zunächst für einen Gärtner hält. Noch die Emmaus-Jünger, von denen wir gerade gehört haben, noch die anderen Jünger. Der Leib des Auferstandenen war so anders, dass engste Weggefährten immer ein Erkennungszeichen brauchten. Bei Maria war das die Ansprache, das Rufen mit dem Namen. Bei den Emmaus-Jüngern das Brechen des Brotes. Wenn wir also eines Tages und mit Sicherheit völlig überraschend mit Gott an seiner Hütte auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel lagern und das friedlich-paradiesische Leben in seiner Gegenwart genießen, dann sind wir so verändert, dass unser vergangenes irdisches Leben keine Sehnsüchte mehr wecken wird, weil es bei Gott einfach so herrlich sein wird. Wir dürfen an dieses Ziel glauben, auf Gottes Verheißung vertrauen und darauf hoffen. Wir können diese Hoffnung als Gehhilfe durch unser teils beschwerliches Leben nehmen. Wir dürfen und müssen gerade durch das Osterfest gestärkt zu Protestierenden gegen den Tod, das war auch so ein schöner Begriff, den ich las, Protestierende gegen den Tod werden, also wieder die gelebte Realität von Tod und Gewalt, das Wort Gottes verbreiten. Eben genau ein Gegennarrativ, eine Gegengeschichte zu dieser finsteren Alltagsgeschichte. Alles wird fürchterlich, alles geht unter, am Ende sterben wir alle. Dieser Teil stimmt, aber wahrscheinlich. Aber eben die andere Geschichte erzählen. Wir können uns immer wieder vergegenwärtigen, was es mit dem wirkungslosen Stachel des Todes für uns auf sich hat. Wir sind frei, uns ganz dem Werk Gottes zuzuwenden, ihn zu preisen und zu verkündigen und uns den Menschen um uns in Liebe zuzuwenden, denn wir sind wegen unseres Glaubens durch die Gnade Gottes ja schon jetzt gerechtfertigt. Oder mit Paulus' Worten: Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns nun gemeinsam Fürbitte halten und wem es nicht zu beschwerlich ist, darf sich erheben. Du Auferstandener, du hast den Tod überwunden. Lade an deinen Tisch die vom Tode Betroffenen, die Opfer von Krieg und Gewalt. Lade an deinen Tisch die Hungernden und Gefolterten. Lade an deinen Tisch alle, denen nichts mehr geblieben ist als das nackte Leben. Auferstanden bist du, Jesus Christus. Schmerz und Not werden ein Ende haben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du Auferstandener, du machst alles neu. Lade an deinen Tisch die Machthaber dieser Welt, die Wissenschaftler, die Ratgeber der Mächtigen und die Kinder. Auferstanden bist du, Jesus Christus. Du bist die Zukunft und das Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du Auferstandener, du versöhnst und schenkst Einheit. Lade an deinen Tisch alle, die in Streit leben. Lade an deinen Tisch die Politikerinnen und Politiker in Europa. Lade an deinen Tisch deine weltweite Kirche. Auferstanden bist du, Jesus Christus. Du bist der Frieden, der die Welt durchdringt und verwandelt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du Auferstandener, du wischst alle Tränen von den Augen. Lade an deinen Tisch unsere Freunde, unsere Feinde, unsere Lieben. Alle Menschen, die wir dir in der Stille nennen und deren Sorgen und Nöte uns ganz besonders am Herzen liegen. Auferstanden bist du, Jesus Christus. Du bist unser Trost und unser Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist in Ewigkeit. Und alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, das bringen wir in die Worte, die uns unser Herr und Heiland gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Nun geht in diesen Ostermontag und auf eure Wege, die ihr heute macht, mit dem Segen und dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Ihnen und euch noch einen schönen Ostermontag und wir nehmen noch mal zum Nachspielplatz.